Was sind denn wichtige Aspekte, die sich in diesem Semester auftun?
Ja, ich möchte ein paar Dinge herausgreifen. Das erste, worüber ich gerne sprechen möchte, ist das Studienservice Center. Das heißt, wir versuchen, die Beratung der Studierenden zu optimieren. Und zwar im KG2, also im Verwaltungsgebäude, wenn man unten reingeht, vom Würfel her hereingeht, muss man sagen, gleich rechts, da war früher Hörsaal 014, der wurde in der vorlesungsfreien Zeit umgebaut und wird so ab Mai seinen Betrieb aufnehmen. Dann muss ich das so vorstellen, es wird einen großen Raum geben mit einer Theke, wo eben Leute aus verschiedenen Abteilungen der Verwaltung, also Prüfungsamt, Studierendensekretariat, Auslandsamt und so weiter, sitzen werden und wir haben jetzt mal gesagt, so auf einem First-Level-Bereich sozusagen Fragen beantworten können. Das ist ein Ding, das sich erst entwickeln muss. Wir wissen auch gar nicht, welche Fragen letztendlich kommen und wir arbeiten halt dran und bauen es auf.
Und warum habt ihr das eingerichtet?
Ja, weil wir gesagt haben, dass die Hochschule für Studierende, die zu uns kommen, oftmals nur schwer erreichbar ist. Ja, und die Abteilungen sind auch auf verschiedenen Etagen noch verteilt im KG2. Das lässt sich jetzt auf Anhieb nicht sofort verändern, aber Studierendensekretariat wird gleich in unmittelbarer Nähe des Studienservice Center sein. Perspektivisch wird es so sein, dass in ein paar Jahren das ganze Gebäude umgebaut wird, saniert wird und dann wird im Erdgeschoss werden also alle für Studierenden relevante Bereiche entsprechend dann ihre Büros haben.
Also wenn ihr jetzt Erstsemester sozusagen orientierungslos auf dem Campus umhereilen, dann sollten die sich doch ins KG2 im Raum 14 einfinden.
Ja, allerdings noch nicht sofort, sondern erst, wie gesagt, ab Mai jetzt müssen sie noch etwas irren sozusagen. Es gibt ja die Studienberatung, ist auch im Erdgeschoss und Studierendensekretariat im ersten, aber das wird optimiert. Also im Laufe des Semesters wird sich das auf jeden Fall etablieren.
Ja, wunderbar. Und wie sieht es denn im Studium selber aus? Gibt es da auch Neuerungen?
Ja, im Studium selber gibt es zumindest im Lehramt eine kleine Neuerung. Und zwar, es geht um den Bereich der Erweiterungsfächer.
Was ist das denn, Erweiterungsfach?
Im Grunde genommen kann man wenn man Lehramt studiert, studiert man normalerweise im Sekundarstufe zum Beispiel zwei Fächer. Man kann ein drittes Fach dazu studieren und im Grundschulbereich ist es im Prinzip ähnlich. Da sind wir noch dran. Da gibt es noch ein bisschen Clinch auch mit dem Wissenschaftsministerium, wie das genau zu sein hat. Aber wir haben jetzt sogenannte besondere Erweiterungsfächer eingerichtet. Das sind Bereiche, die mit einem Zertifikat abschließen. Und im Moment haben wir zwei eingerichtet, nämlich für Beratung und für Kunst und Musik, also für diese Kombination. Gerade Kunst und Musik sind in der Grundschule Mangelfächer, zumindest von Seiten der Lehrenden her. Und da wollen wir versuchen, eben dagegen zu wirken. Es wird dann auch noch weitere geben, aber das entwickelt sich dann im Laufe des Semesters. Und natürlich auch die normalen Erweiterungsfächer, das heißt, dass man wirklich auch ein drittes Fach studieren kann. Da sind wir dran, da warten wir noch auf Vorlagen von, in Anführungszeichen, höherer Stelle.
Und da könnten dann Studierende, die im Moment nur zwei Fächer studieren, könnten sich für ein drittes Fach entscheiden.
Genau. Wir gehen davon aus, dass das letztendlich natürlich die Chancen für die Einstellung auch erhöhen sollte. Das
mehr Flexibilität.
Mehr Flexibilität. Und im Moment ist auch so, dass 50% wohl der Stellen schulscharf vergeben werden. Das heißt, also ein Schulleiter kann dann wirklich auch darauf schauen.
Und du sagst, ihr seid dann noch ein bisschen am Kämpfen, wie das genau mit dem Abschluss sein soll. Ist es dann noch möglich, sich für dieses Semester anzumelden oder ist es vorbei?
Für dieses Semester ist leider schon vorbei, aber trotzdem, man muss ja auch Motivation schreiben, zumindest bei Kunst und Musik und bei Beratung gibt es andere Verfahren, kann man sich aber auf der Homepage informieren. Das sollte man dann auf jeden Fall zeitnah auch angehen.
Damit man es dann im Wintersemester auch machen kann. Wie sieht es denn aus bei den Nicht-Lehramts-Studiengängen?
Ja, da sind wir dran, dass wir jetzt neue Studiengänge wieder etablieren, also auch berufliches Lehramt, das ist doch was anderes als das normale Lehramt. Wir sind auch dran, zum Beispiel Psychologie des Lernens und Lernens wird es einen neuen Masterstudiengang geben. Aber was vielleicht tatsächlich auch nochmal für die Lehramtsstudierende ganz interessant ist, die Frage ist natürlich, wie wird dort der Übergang zwischen Bachelor und Master gestaltet. Ja, also bislang war so immer die Rede davon politischer Seite, man will nur die Besten in den Master zulassen. Da hat man jetzt zurückgerudert, man will keinen Flaschenhals, sondern dass alle in den Master kommen können.
Also alle Lehramtsstudierenden, die sozusagen ihren Bachelorabschluss haben, dürfen auch weitermachen.
Richtig. Das Einzige, was vom Ministerium her verpflichtend ist, es soll eine Beratung stattfinden im Bachelor. Also aber eine Beratung, die nicht zwingend ist. Also wenn einem geraten wird, dass er vielleicht nicht zum Lehrberuf so geeignet ist, sondern man das überdenken, daran muss man sich nicht halten. Aber trotzdem kann man eine Einschätzung bekommen. Trotz alledem müssen wir natürlich gucken, ob wir das hinkriegen von den Kapazitäten her. Kurzum, es könnte sein oder es wird so sein, dass wir uns irgendein relativ einfach ist. Natürlich Auswahlverfahren noch überlegen müssen für den Übergang vom Bachelor in den Master, aber trotzdem sollten unsere Studierenden nach Möglichkeit natürlich übernommen werden.
Und der Master ist auch Voraussetzung, dann wirklich in das Lehramt, also in die Schule kommen zu können.
Richtig, das ist Voraussetzung, dass man in den Vorbereitungsdienst auch kommt. Also ohne den geht es nicht.
Mhm. In den letzten Jahren war ja die Frage der Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen ziemlich umkämpft und in den letzten Semestern gab es einfach keine Anwesenheitspflicht. Da soll sich auch was Neues tun, habe ich gehört.
Ja, also es ist so, man könnte natürlich sagen, es gab immer schon sowas wie Anwesenheitspflicht, sonst bräuchten wir uns selber ja gar nicht mehr, die ganzen Dozierenden nicht. Ja? Also dass die Leute zu uns kommen sollten, von dem sind wir zumindest mal ausgegangen.
Ja, aber es gab nicht sowas, dass man das irgendwie quittiert hat,
genau,
oder
so
aufgeschrieben
ist es.
Hat.
Richtig. Das heißt, wir wollen jetzt eher so den formalen Aspekt in den Blick nehmen. Da gehen natürlich verschiedene Gerüchte herum, dass jetzt die Hochschule einfach top-down in allen Veranstaltungen Anwesenheitspflicht einführen will. Also dem ist überhaupt nicht so. Erstmal gilt es nur für ausgewählte Veranstaltungen, die auch in der Studienordnung dann verankert sein müssen. Die müssen auch durch den Fakultätsrat, also durch die Gremien, in denen ja auch Studierende sitzen. Wir starten jetzt, ja, und es war so, wir haben es im letzten Senat, also Ende des Wintersemesters, verabschiedet und die Aufgabe war jetzt der einzelnen Fächer, dass sie jetzt in der vorlesungsfreien Zeit mit Studierenden zusammen das entwickeln, also welche Veranstaltungen das sein sollten. Das heißt, viele Fächer werden es jetzt noch gar nicht einführen können, sondern erst zum Wintersemester. Andere Fächer verzichten ganz darauf. Das heißt also, von einer flächendeckenden Einführung kann überhaupt nicht die Rede sein, sondern es ist dort angestrebt, erstmal in Seminaren und dort, wo es sinnvoll ist, von dem, was dort vermittelt werden soll, und zwar auch, wie es vermittelt werden soll.
Das wollte ich jetzt nämlich genau fragen. Was sind denn die Gründe dafür, jetzt von Dozentinnen und Dozentenseite aus?
Ja, also wir sagen einmal natürlich bestimmte Kompetenzen, die nur erworben werden können durch Anwesenheit, also praktische Übungen. Also wenn ich ein Instrument lernen will und habe keinen Lehrer und gehe nicht in den Unterricht, dann kann ich es auch nicht erlernen. Ja, also klar, man kann für das autodidaktisch machen, aber das hat bestimmt einen anderen Level als das, wenn ich also sozusagen wirklich einen Lehrer habe. Oder es gibt Veranstaltungen, die gab es schon immer in Technik, wo das auch Voraussetzung ist, um hernach bestimmte Gerätschaften in der Schule bedienen zu dürfen.
Jetzt gehen wir aber mal weg von diesen ganz einsichtigen Beispielen.
Genau, und da gibt es natürlich Seminare auch. Wir wollen Seminare natürlich gestalten als wirkliche Seminare, wo diskutiert wird. Das heißt also, ich muss nicht bloß Wissen vermitteln, sondern ich muss das, was ich mir angeeignet habe, meine Position vertreten, muss das darstellen können. Ich muss das in vielleicht auch in fiktiven Podiumsdiskussionen vertreten können. Oder man entwickelt gemeinsam Unterrichtsmaterialien. Das ist auch was, klar kann ich das auch allein machen, aber im Diskurs mit anderen und mit dem Dozenten, wo es eben auch Feedback gibt, das ist noch mal, hat noch eine andere Qualität und das wollen wir eigentlich vor allen Dingen sichern.
Und das ist bisher nicht so einsichtig bei einigen Studierenden?
Nicht immer, würde ich mal sagen, aber wir wollen natürlich das mit den Studierenden zusammen entwickeln und jeder Dozierende muss auch zu Beginn der Veranstaltung, zu Beginn des Semesters sagen, warum hier Anwesenheitspflicht besteht und welche Maßnahmen, welche Kompetenzen, welche Lehrformate, also welche Methoden er anwenden will, um auch das entsprechend rüberzubringen.
Und dann hat die PH natürlich noch was ganz Besonderes, so eine Vermischung, sagen wir mal, zwischen Veranstaltungsangebot, was so eine Art öffentliches Veranstaltungsangebot ist, was jenseits der eigentlichen Lehrveranstaltungen stattfindet, Vorträge, Workshops oder so irgendetwas. Und dafür können Studierende aber auch Punkte erhalten. Das nennt sich Invista.
Ja, also so ein interdisziplinärer Ansatz ist es letztendlich, der dahinter steckt. Den gibt es auch schon länger. Wir wollen jetzt auch versuchen, in diesem Semester das neu zu regeln. Es wird eine Invista-Satzung geben, immer was Schönes. Aber wir wollen es regeln, damit es auch entsprechend von beiden Seiten, sowohl für die Lehrenden als auch von den Studierenden angenommen werden kann. Wir haben uns auch überlegt, wie kann man denn das auch sinnvoll in den Studienordnungen verankern. Weil wir bieten meiner Meinung nach ganz viele Veranstaltungen an.
Kannst du ein Beispiel sagen?
Aus der Gleichstellungskommission, sage ich mal, irgend sowas, wo es um sexuelle Belästigung gibt, irgend sowas. Oder es politische Veranstaltung, auch das. Wir wollten schauen, dass es eben jenseits von dieser doch sehr engen Modulstruktur Möglichkeiten eröffnet werden, den Studierenden Veranstaltungen besuchen, die also den Horizont auch erweitern. Und um das zu gewährleisten, damit sie auch hingehen und eher hingehen, haben wir eben versucht, das im Studium zu verankern. Also interdisziplinäre Studien gibt es jetzt zum Beispiel im 6. Semester des Lehramtsstudiengangs oder im Studium Generale in verschiedenen Bachelorstudiengängen, da ist es auch verankert. Oder dass Lehrende sagen, dass sie in einem Seminar zum Beispiel Studienleistungen, die Studierenden erbringen müssten, sagen, okay, das kann man auch durch eine Invista-Veranstaltung ersetzen und man bringt vielleicht das, was man dort erfahren hat, in welcher Form auch immer in das Seminar mit ein.
Das gilt jetzt ab diesem Semester?
Das gilt ab diesem Semester.
Ja, vielen Dank. Das klingt ja nach einer ganzen Menge, was hier so an der PH los ist und an Neuerungen auch in diesem Sommersemester stattfindet. Ich danke dir, Schorsch, du als Prorektor für Lehre und Studium hier an der PH, dass du dir die Zeit genommen hast, uns sozusagen einzuführen in die Neuerung des diesjährigen Semesters.
Ja, gerne.